Compliance Unboxed, dein Podcast zu Compliance und Regulatory.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserer zweiten Folge des Podcasts Compliance Unboxed. Falls Sie unsere erste Folge zu den Grundlagen und Inhalten der DORA noch nicht gehört haben, sollten Sie da aber vielleicht zuerst reinhören. Mein Name ist Ann-Kathrin Birke und mit meinem Kollegen Daniel Rosemeyer spreche ich in den nächsten Minuten über die Herausforderungen und auch die Erfahrungen aus den diversen DORA-Projekten, die wir bisher begleiten durften. Wir sind Teil des Beratungsteams der Wavestone Germany AG und Hörer unserer ersten Folge sind jetzt vielleicht kurz irritiert, da wir damals noch Capiria AG hießen. Das hat sich aber mit Ende Mai diesen Jahres geändert und wir sind nun eben Teil der Wavestone Germany AG.
Hallo, auch von meiner Seite. Ich bin Daniel Rosemeyer und als Consultant im Bereich Compliance, Audit und Regulatory bei der Wavestone Germany AG tätig. Wir geben Ihnen heute einen Einblick in unsere IT-Compliance-Projekte mit Bezug zu VAT und DORA, die wir in den verschiedenen Branchen durchführen. Darunter sind reine Versicherungsunternehmen, klein als auch groß, aber auch Pensionskassen aus der Chemie, dem öffentlichen Sektor oder der Automobilbranche.
Ja, und diese Projekte variieren auch im Umfang. Also es geht von kleinen Projekten mit etwa 10 Projekttagen bis hin zu großen Projekten mit über 100 Manntagen.
Genau. Und weil viele Institute und Unternehmen noch ein wenig an den Anforderungen der VAT zu knabbern haben wir in vielen dieser Projekte Gap-Analysen, sowohl für VAT als auch für DORA durchgeführt. Was haben wir hier konkret gemacht? Wir haben Lücken identifiziert, die sich aus der Umsetzung dieser regulatorischen Anforderungen ergeben. Also quasi eine Soll-Ist-Analyse. Daraus haben sich viele interessante Herausforderungen und wertvolle Erfahrungen ergeben, die uns helfen, aber auch insbesondere unseren Kunden zugutekommen.
Ja, es ist total spannend, weil die VAT spielt trotz DORA noch immer eine große Rolle für viele Unternehmen. Wir hatten ja auch in der letzten Folge schon darauf hingewiesen, dass es hier viele Überschneidungen gibt. Also grob zusammengefasst kann man davon ausgehen, dass wenn die Anforderungen der VAT vollständig umgesetzt sind, dass dann auch schon 80% der DORA quasi mit erfüllt werden.
Das ist korrekt. Aber die Klux ist natürlich, dass die Gap-Analysen eben gezeigt haben, dass kaum ein Unternehmen sich in dieser Lage befindet, zu sagen, dass alle Anforderungen der VAT umgesetzt sind. Das bedeutet, dass die Anforderungen der DORA weiterhin Geltung haben und für die Unternehmen große Herausforderungen.
Ja, das stimmt. Beginnen wir mal mit einer der in meinen Augen größten Herausforderungen, nämlich die Akzeptanz bzw. die Awareness für diese ganze Thematik. Also das bedeutet, die Relevanz von DORA und auch Cybersicherheit generell im Unternehmen zu verstehen, aber auch zu vermitteln. Die DORA fordert nämlich, dass insbesondere die Mitglieder des Leitungsorgans selber mehr Verantwortung übernehmen. Das bedeutet, sie müssen selbst ausreichende Kenntnisse, insbesondere im Bereich der Cybersicherheit, haben und aber auch angemessene Budgetmittel für die Schulung und was auch immer notwendig ist, der Mitarbeitenden bereitstellen. Wie habt ihr das denn in euren Projekten umgesetzt?
Eine wesentliche Maßnahme war es, die Sensibilisierung der Führungskräfte voranzutreiben. Uns war es wichtig, klarzustellen, was der Sinn und Zweck dieser EU-Regulatorik ist. In diesem Fall in Form einer Verordnung. Der Unterschied einer Verordnung gegenüber einer Richtlinie ist, dass diese unmittelbar in allen Mitgliedstaaten anwendbar ist. Richtlinien hingegen haben noch einen Umsetzungsspielraum, den die Mitgliedstaaten ausnutzen können. Das ist in diesem Fall bei der DORA, weil es sich um eine Verordnung handelt, nicht der Fall. Wir haben hier spezielle Workshops und Schulungen durchgeführt, um die notwendige Sensibilität zu schärfen und das erforderliche Wissen zu vermitteln. Gleichzeitig haben wir darauf geachtet, dass die Schulungen praktisch sind. Das heißt, auch von allen verstanden werden können und nicht nur reines theoretisches Geplänkel sind. Und wir haben sie natürlich auf die spezifischen Bedürfnisse der Unternehmen zugeschnitten.
Und wie ging es euch dabei? Gab es irgendwie Hürden, die ihr zu meistern hattet?
Ja, auf jeden Fall. Eine große Herausforderung war es, das Bewusstsein für die Bedeutung der Cybersicherheit insgesamt zu schärfen und die Bereitschaft zu wecken bei den Unternehmen, insbesondere bei den verantwortlichen Vorständen und Leitungsorganen, in diesem Bereich mehr zu investieren. Man kann nämlich schon sagen, dass insbesondere auch Unternehmen aus dem Finanzbereich, also zum Beispiel Versicherungen, in den letzten Jahren mehr und mehr auf IKT-Dienstleistungen gesetzt haben und damit auch gleichzeitig das Risiko für Cyberangriffe von innen als auch von außen gestiegen ist. Und das hat natürlich auch gesellschaftliche Relevanz, insbesondere wenn es sich um Unternehmen der kritischen Infrastruktur handelt. Man sieht auch an den aktuellen Entwicklungen, wie zum Beispiel hybriden Kriegen, dass der Bedarf an angemessener Cybersicherheit gestiegen ist. Es war oft schwierig, das notwendige Budget zu sichern, besonders in Zeiten, in denen andere Geschäftsbereiche ebenfalls um finanzielle Mittel konkurrieren.
Das kann ich mir gut vorstellen. Das ist ja auch gerade für kleinere Unternehmen oder generell Unternehmen, die sich bislang diesen Gefahren nicht direkt ausgesetzt gesehen haben, ein wirklicher Balanceakt, hier eine Lösung zu finden. Kommen wir aber mal zu den Begriffsdefinitionen. Ein wichtiger Punkt war, die genaue Definition von wichtigen oder kritischen Funktionen zu finden, aber auch eine Abgrenzung, was alles unter den Begriff der IKT-Drittdienstleistung fällt. Also schon allein der Begriff Drittdienstleistung hat in so manchen Projekten zu Verwirrung geführt.
Ja, grundsätzlich kann man sagen, was wir auch aus den Projekten mitgenommen haben, dass hinsichtlich der Definition oft Unklarheiten bestehen. Insbesondere bei der Frage, welche Funktionen denn als kritisch gelten und welche nicht. Oder welche Dienstleistungen denn als IKT-Dienstleistung eingestuft werden oder nicht.
Und wie seid ihr damit umgegangen?
Tatsächlich auch durch Workshops und ganz, ganz viel intensiven Diskussionen mit den verantwortlichen Personen. Unser Ziel war es grundsätzlich, ein gemeinsames Verständnis zu entwickeln. Denn schließlich soll es langfristig nachvollziehbar und wirksam sein. Wir haben uns dabei auch Expertise von außen eingeholt, zum Beispiel bei BaFin-Workshops oder auch bei Verbandstreffen. Denn schließlich müssen auch wir sicherstellen, dass unsere Definitionen den aktuellen regulatorischen Anforderungen entsprechen und dass dasselbe Verständnis vorherrscht. Der Begriff der IKT-Dienstleistung beispielsweise ist ziemlich weit und erfasst neben Software, zum Beispiel in Form von Software as a Service, auch Hardware, also Laptops, Tastaturen und so weiter.
Ja, richtig, das ist ein wichtiger Punkt, die Identifikation der relevanten IKT-Drittdienstleister im Unternehmen. Kannst du uns kurz erklären, wie ihr dieses Thema angegangen seid?
Ja, gerne. Meistens mussten zunächst erstmal alle bestehenden Dienstleister und deren Dienstleistungen erfasst und bewertet werden. Das ist gar nicht so einfach, weil oft bestehen verschiedene Arten von Reporting im Unternehmen. Es bestehen zum Beispiel Excel-Tabellen oder es gibt Programme dafür. Und ein einheitliches und ein zentrales Dokument bzw. ein Ort zu schaffen, wäre eigentlich die beste Lösung. Aber grundsätzlich sind wir anhand eines Kriterienkatalogs vorgegangen, wo wir die Verträge genau betrachtet haben und die Relevanz und Kritikalität dieser Dienstleister bestimmt haben. Das hat uns dabei geholfen, die wirklich wichtigen bzw. zum Teil auch kritischen Partner zu identifizieren, damit diese künftig auch gezielt überwacht werden können.
Ja, das klingt gut, aber damit kommen wir ja auch schon zum nächsten Punkt, weil die DORA sieht ja auch den Aufbau und die Pflege eines sogenannten Informationsregisters vor. Dafür wurde auch eine Excel-Tabelle als Muster veröffentlicht, die aber bestimmt schon die ein oder andere kleine, ich nenne es jetzt mal Panikwelle, ausgelöst hat. Oder welche Erfahrung hast du in diesem Bereich gemacht?
Ja, auf jeden Fall. Das Informationsregister stellt eine der großen Herausforderungen dar. Es ist ein wichtiger Bestandteil des IKT-Risikomanagements. Aber entscheidend ist hier schlicht ein systematischer Ansatz. Und wie es die DORA schon vorgibt, die wirklich kontinuierliche Pflege des Registers. Es geht nicht nur um die Erstbefüllung, sondern es muss auch kontinuierlich von Personen, die sich damit auskennen, gepflegt werden. Wir haben zunächst mit unseren Kunden identifiziert, welche Informationen den entsprechenden Verträgen entnommen werden können und woher wir die verbleibenden Informationen für die Erstbefüllung erhalten. Aber auch, wie der Informationsfluss künftig sichergestellt werden kann. Dafür bedarf es hier neuer Prozesse oder die Anpassung der bestehenden Prozesse. Denn es muss sichergestellt werden, dass die Informationen im Informationsregister stets aktuell und vollständig sind, damit Compliance sichergestellt werden kann.
Genau, es ist ja auch wichtig festzulegen, wer künftig dafür zuständig ist. Generell ist das Thema Rollen und Funktionen ohnehin nicht zu vergessen. Wir haben uns nämlich ganz schnell die Frage gestellt, wer künftig welche Aufgaben übernimmt und ob es zum Teil nicht sogar neue Rollen dafür braucht. Beispiele wären zum Beispiel der IKT-Risikomanager oder auch der Vertragsmanager oder der, Achtung, ist ein kleiner Zungenbrecher, IKT-Drittparteien-Risikomanager.
Ja, korrekt. Man muss natürlich sagen, dass sich oftmals bestehende Rollen und Zuständigkeiten anpassen lassen, aber auch erweitern lassen. Aber das klappt nicht in allen Fällen, denn manchmal bleibt es nicht aus, dass komplett neue Rollen geschaffen werden, wie zum Beispiel hier das IKT-Drittparteien-Risikomanagers. In unseren Projekten haben wir deshalb immer klare Verantwortlichkeiten definiert und einzelne Aufgaben bis hin zu ganzen Rollen an Personen mit der entsprechenden Expertise delegiert. Die Aufgaben des IKT-Risikomanagers beispielsweise sollen laut BaFin beim ISB, also beim Informationssicherheitsbeauftragten, liegen. Das ergibt aus meiner Sicht auch Sinn, denn dieser ist ja bereits mit der Erfassung und Bewertung von Informationssicherheitsrisiken betraut. Hier empfehlen wir grundsätzlich eine entsprechende Anpassung der Aufgabenbeschreibung der jeweiligen Stelle, also zum Beispiel des ISB.
Ja, das klingt vernünftig. Aber wo wir auch schon über den Vertragsmanager gesprochen haben, kommen wir schon zum nächsten Punkt. Die DORA hat nämlich mit Artikel 30 und auch dem RTS für den Umgang mit IKT-Drittdienstleistern zur Unterstützung kritischer, wichtiger Funktionen ziemlich konkrete Vorgaben für die Formulierung von Vertragsklauseln gegeben. Die Behörden haben aber schon verlauten lassen, dass sie nicht in absehbarer Zeit entsprechende Standardvertragsklauseln liefern werden und die Unternehmen deswegen auch nicht darauf warten sollen. Das bedeutet aber im Umkehrschluss ja, dass Unternehmen und insbesondere deren Rechtsabteilungen selber aktiv werden müssen. Welche Erfahrungen hast denn du hier in deinen Projekten dazu gemacht?
Ja, die Vertragsklauseln sind vor allem deswegen knifflig, weil sie sehr sorgfältig formuliert werden müssen. Wie du schon gesagt hast, hier bedarf es einer wirklich engen Zusammenarbeit mit der Rechtsabteilung im Unternehmen. Die Verträge müssen schließlich am Ende sowohl den regulatorischen Anforderungen, zum Beispiel aus der DORA, als auch den spezifischen Bedürfnissen der jeweiligen Unternehmen entsprechen.
Ja, so sind wir auch vorgegangen. Was aber dann immer noch Kopfzerbrechen bereitet, ist die Meldung von IKT-Vorfällen. Wie und über welches Portal sollen diese Meldungen denn erfolgen?
Das ist wirklich eine gute Frage. Zunächst muss erstmal allen klar sein, was unter einem IKT-Vorfall zu verstehen ist. Wir haben dann die bestehenden Prozesse angepasst und integriert. Ein wichtiger Aspekt war dabei sicherzustellen, dass ein einheitliches Verständnis vorherrscht und auch die Mitarbeitenden insbesondere wissen, wann es sich um einen IKT-Vorfall handelt und wie und wann diese gemeldet werden müssen. Denn die Vorfälle treten oft innerhalb eines Unternehmens auf und werden auch oft von den Mitarbeitenden entdeckt. Deshalb ist es hier besonders wichtig, ein einheitliches Verständnis zu schaffen. Die Integration eines Prozesses zur Meldung schwerwiegender IKT-Vorfälle an die BaFin ist hier auch nicht zu vergessen. Denn schwerwiegende IKT-Vorfälle, also IKT-Vorfälle, die als schwerwiegend klassifiziert sind, müssen an die BaFin verpflichtend gemeldet werden. Und es wird voraussichtlich das Meldeportal der BaFin sein. Grundsätzlich empfehlen wir, die Prozesse so einfach wie möglich zu gestalten. Denkbar wäre es zum Beispiel, dass man einen Prozess für das Vorfallsmeldewesen im Unternehmen hat, welcher beispielsweise auch die Meldung von Datenschutzvorfällen integriert, als auch natürlich die Meldung von IKT-Vorfällen aus der DORA.
Ja, das klingt ganz vernünftig. Und auch wenn das jetzt schon einige Herausforderungen waren, müssen wir aber bei einem Blick in die Zukunft feststellen, dass es es ja noch gar nicht war. Also bis Juli 2024 erwarten wir noch die Veröffentlichung weiterer RTS und ITS, also der Regulatory Technical Standards und der Implementing Technical Standards. Also man kann sich hier schon vorbereiten, weil es ja schon die Entwurfsstati gibt. Dennoch kann es ja in der finalen Version immer noch zu Änderungen führen.
Genau, also man muss immer sehen, dass die DORA das eine ist und die RTS und die ITS das andere sind. Die konkretisieren die Anforderungen der DORA. Und die eigentliche Musik, muss man sagen, spielt eigentlich in diesen RTS und ITS. Beispielsweise, wann ein IKT-Vorfall als schwerwiegend gilt. Das ist im Rahmen dieser Dokumente geregelt. Und deswegen ist es für die Unternehmen umso wichtiger, hier am Ball zu bleiben. Denn die DORA, also insbesondere auch die RTS und ITS, werden die Unternehmen weiterhin auf Trab halten.
Ja, absolut. Und dabei darf man nicht vergessen, dass die letzten fehlenden finalen RTS und ITS aber erst Ende 2024 veröffentlicht werden. Es wird uns also auch bis Ende des Jahres und darüber hinaus nicht langweilig werden hinsichtlich der DORA. Nichtsdestotrotz muss man aber trotzdem sagen, dass die Unternehmen langfristig von ihren Bemühungen bzw. den Maßnahmen, die sie jetzt gerade im Zusammenhang mit der DORA umsetzen, profitieren werden, weil sie eben einfach besser gerüstet sind, um künftigen Herausforderungen im Bereich der Cybersicherheit zu begegnen.
Da stimme ich dir absolut zu. Ich denke auch, dass die Umsetzung der Maßnahmen aus der DORA insbesondere auch den Unternehmen zugutekommen können. Insbesondere werden Unternehmensdaten besser geschützt. Es besteht mehr Awareness, insbesondere auch bei den Leitungsorganen des Unternehmens. Geschäftsunterbrechungen werden minimiert und auch das Vertrauen gegenüber den Stakeholdern, also zum Beispiel den Kunden, wird erhöht. Aber für heute sind wir erstmal am Ende angekommen. Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und hoffen, dass unsere Einblicke in die Herausforderungen und Erfahrungen aus den Projekten zu DORA für Sie hilfreich waren oder zumindest tröstlich waren.
Ja, und auch in den nächsten Folgen unseres Podcasts Compliance Unboxed wird uns das Thema DORA noch nicht loslassen und weiter beschäftigen. Wir werden uns nämlich noch tiefer den praxisrelevanten Herausforderungen annehmen und vielleicht sogar jemanden aus der Riege der Betroffenen interviewen können. Wir freuen uns, wenn Ihnen diese zweite Folge gefallen hat und Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten. Wenn Sie keine Folge verpassen wollen, empfehlen wir Ihnen, die Glocke zu aktivieren oder dem Podcast schlicht auf dem Streaming-Anbieter Ihrer Wahl zu folgen. Gegebenenfalls informieren wir aber auch über unsere LinkedIn-Seite bzw. über die Homepage von Wavestone über das Erscheinen einer neuen Folge. Bis dahin wünschen wir Ihnen aber alles Gute, danken Ihnen fürs Zuhören und sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.